Biada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Biada.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Biada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Biada, Journalist für Bildung und Wissenschaft. Der Gast ist Steffen Krach und das Thema nun ja, das ist irgendwie ziemlich umfassend. Bildung, Wissenschaft, die Krise in Deutschland und der Welt und was Steffen Krach zu all dem denkt. Was besonders für die Berliner unter Ihnen relevant ist, denn er will als Spitzenkandidat der Berliner SPD im Herbst regierender Bürgermeister werden. Herzlich willkommen, Steffen Krach.
Schönen guten Tag.
Viele kennen dich noch aus deiner Zeit als Staatssekretär für Wissenschaft in Berlin. Von 2014 bis 2021 hast du die Wissenschaftspolitik der Hauptstadt mitgestaltet, in den letzten Jahren in besonders enger Zusammenarbeit mit dem damaligen regierenden Bürgermeister Michael Müller. In einer Phase, in der Berlin als Forschungsstandort sichtbar, kann man wirklich sagen, an internationaler Bedeutung gewonnen hat. Ich will noch dazu sagen, vielleicht wundern sich einige, warum wir uns duzen. Wir kennen uns schon lange aus der Berliner Zeit und ja, warum bist du dann eigentlich, als es in Berlin so lief, dann nach Hannover gegangen damals?
Ja, Hannover ist mein Geburtsort und ich hatte damals die Anfrage, für das Amt des Regionspräsidenten zu kandidieren. Das wird jetzt nicht jeder kennen, das Amt des Regionspräsidenten. Das ist eine Struktur, die gibt es tatsächlich nur in der Region Hannover. Die Region Hannover hat 1,2 Millionen EinwohnerInnen, besteht aus der Landeshauptstadt Hannover und 20 Kommunen im Umland. Und man hat Zuständigkeiten zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr, für die Gesundheitsversorgung, für den Klimaschutz, Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und so weiter und so fort. Und ich fand dieses Angebot damals sehr spannend und deswegen bin ich dann da in den Wahlkampf eingetreten und bin dann am Ende auch in einer Stichwahl. Das ist genauso wie bei Oberbürgermeisterwahlen. Man muss im ersten Wahlgang 50% erhalten. Wenn man die nicht hat, gibt es eine Stichwahl und in der Stichwahl habe ich gewonnen.
Manche haben damals auch gesagt, na, der Steffen Krach wusste schon, wann es Zeit ist zu gehen in Berlin. Es wurde nicht besser da seitdem danach, dann mit der Berliner Politik, sagen die.
Ja, aber jetzt wird es wieder besser, denn ich komme jetzt wieder zurück nach Berlin und ich freue mich auf die Aufgabe. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Wahlkampf. Es sind noch rund 6 Monate Wahlkampf. Wir haben noch ein bisschen was aufzuholen, aber ich bin sehr optimistisch. Und Berlin ist eine super Stadt. Berlin hat nach wie vor eine tolle Wissenschaftslandschaft, auch wenn es gerade in den letzten Jahren durchaus ja auch die ein oder andere schwierige Situation gegeben hat. Aber ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und ich habe Ideen und ich freue mich, Berlin zu gestalten. Nach September 2026.
Darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber erstmal, bist du denn jetzt eigentlich im Geiste, in deinem Herzen Hannoveraner oder Berliner? Und wie schwierig ist es, vielleicht auch wie glaubwürdig ist es, Steffen, das hin und her schalten? Ich könnte mir vorstellen, dass du in Hannover anders redest über Hannoveraner sein als in Berlin, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, mir geht es so wie ganz vielen Menschen in Berlin. Es gibt ja über 50%, die nicht ihren Geburtsort in Berlin haben, aber trotzdem diese Stadt lieben. Und genauso geht es mir auch. Mein Geburtsort ist Hannover. Den Geburtsort, den kann man ja auch nicht ändern. Und ich habe mich auch in Hannover sehr, sehr wohl gefühlt. Ich habe aber über 20 Jahre hier in Berlin gelebt. Ich habe hier meinen ersten Job gehabt. Ich habe hier mein Studium geschlossen. Meine Kinder sind alle in Berlin geboren. Ich habe hier geheiratet. Und von daher verbinde ich unglaublich viel mit Berlin und habe ja auch 7 Jahre im Senat gezeigt, dass ich wirklich ein großes Interesse daran habe, diese Stadt zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und von daher ist das einfach so, ja, mein Geburtsort ist Hannover, auch da fühle ich mich sehr wohl, aber jetzt bin ich wieder in Berlin und habe Lust auf diese Stadt.
Was reizt dich genau jetzt politisch an Berlin? Berlin ist chaotisch, in Berlin gibt es oft Streit. In Berlin ist die SPD jetzt auch gerade nicht die stärkste Kraft, sage ich mal. Dazu kommt auch im Augenblick ein Bundestrend, der nicht so ganz gut aussieht für die SPD. Gerade hat die SPD in Baden-Württemberg gerade die 5%-Hürde überwunden. Was reizt dich in so einer Situation in Berlin und bundesweit Spitzenkandidat zu sein?
Nämlich reizt alleine schon so eine Ausgangssituation, dass alle glauben, man hat keine Chance. Und dann zu zeigen, doch, wir können auch so eine Wahl gewinnen. Das habe ich im Übrigen vor 5 Jahren, als ich angetreten bin in Hannover, haben das auch alle gesagt. Auch da waren wir bundesweit bei 12, 13%. Alle haben gesagt, du hast keine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Am Ende habe ich die gewonnen und das will ich auch hier in Berlin zeigen. Und Baden-Württemberg ist eine Landtagswahl. Das war ein Ereignis, was sich dort abgespielt hat mit den 5,5%. Ist ein mieses Ergebnis für die SPD. Aber Berlin ist völlig anders als Stuttgart. Und wir haben hier alle Chancen. Wir haben in den letzten Wochen schon aufgeholt. Noch nicht ausreichend. Ich will über 20% hier in der Stadt holen und Platz 1 natürlich haben. Und dafür werde ich kämpfen in den nächsten 6 Monaten. Und ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben. Und was reizt mich daran, neben dem Fakt, dass so eine Aufholjagd auch Spaß machen kann, es ist die Hauptstadt. Wir haben hier wirklich ganz viele Dinge, die eine Herausforderung sind, sei es die Fragen der Sicherheit, der Sauberkeit, auch die wirtschaftliche Entwicklung dieser Stadt, die Fragen von bezahlbarem Wohnraum. Und ich möchte schon auch ein Stück weit zeigen, dass wir das gut hinbekommen können. Und möchte auch zeigen, dass es nicht so sein muss, dass die Berliner Landesregierung immer zerstritten ist. Ich habe jetzt eine Regierung angeführt über 5 Jahre, die sehr vertrauensvoll und gut und geschlossen gearbeitet hat. Ich glaube, dass es auch in Berlin möglich ist und das will ich dann noch zeigen.
Musst du dich jetzt im Wahlkampf eigentlich, man hat den Eindruck, ziemlich absetzen vom jetzigen Senat und auch von der SPD im jetzigen Senat? Und wie gut klappt das, dass man da auf der einen Seite sagt, das ist meine Partei, auf der anderen Seite, naja, also der Senat kann schon besser sein, als er jetzt ist?
Ja, das Rote Rathaus kann besser sein. Es steht und fällt schon mit dem Regierungschef in einer Landesregierung. Und Kai Wegner agiert halbherzig, mutlos und ambitionslos. Und das habe ich auch ganz klar gesagt. Das habe ich schon am 1. September gesagt, als ich vorgestellt worden bin. Ich sage aber auch, es gibt Senatorinnen und Senatoren von im Übrigen beiden Parteien, die durchaus vernünftige Politik machen. Beispielsweise die Wirtschaftssenatoren, auch von der SPD. Aber ich erkenne auch an, dass auch Frau Günther Wünsch im Bildungsbereich durchaus einige Dinge gemacht hat, die ich auch unterstütze. Und auch in anderen Bereichen ist es so, dass die Senatorinnen und Senatoren durchaus gute Ideen haben und die auch umsetzen, aber ein regierender Bürgermeister, der deutlich mehr liefern muss. Und deswegen will ich den Job von Kai Wegner, will ins Rote Rathaus und dann werden wir auch eine gute Regierung hier auf die Beine stellen.
Jetzt muss ich natürlich nachfragen. Du hast gerade so zwei, drei Senatorinnen rausgehoben. Ina Ciborra war nicht dabei, die Wissenschaftssenatorin.
Ich hätte jetzt zu ganz vielen was sagen können. Ich hätte auch zu Frau Kiesel-Thepe als Arbeitssenatorin sehr Positives sagen können und auch zum Bausenator, der in den letzten Jahren 80.000 neue Wohnungen hier hat bauen lassen. Natürlich nicht alleine, sondern mit privaten Unternehmen, mit landeseigenen Unternehmen, mit Genossenschaften. Genauso wie ich auch finde, abseits jetzt der Fördergeldaffäre, dass eine Frau Wede-Wilson als Kultursenatorin durchaus gute Arbeit leistet. Ich kenne sie noch sehr gut, weil ich damals im Hochschulrat der Hochschule für Musik dabei war, als wir sie aus Salzburg hier nach Berlin geholt haben. Ich schätze sie. Sie hat jetzt ein ernsthaftes Problem. Das hängt auch mit ihrem Vorgänger zusammen, beziehungsweise mit den Strukturen in der CDU. Deswegen bin ich jetzt nicht auf alle einzelnen Senatoren eingegangen. Aber wenn ich jetzt direkt nach Frau Ciborra gefragt werde, ich sehe schon, dass sie es deutlich schwerer hat in vielen Bereichen, als ich es hatte, weil die finanziellen Rahmenbedingungen schlechter geworden sind in Berlin. Wir hatten in der Phase von 2016 bis 2021 durchaus eine finanziell und wirtschaftlich bessere Situation in Berlin. Das hat sich dann eben auch gezeigt und wir haben ein paar strukturelle Veränderungen auf den Weg gebracht, die jetzt sozusagen noch nachlaufen. Und von daher glaube ich, dass auch Frau Ciborra durchaus Akzente setzen konnte im Wissenschaftsbereich.
Gehen wir erstmal kurz nach Hannover. Das schon gesagt, Regionspräsident, das sagt nicht allen etwas. Was waren denn da so die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Und gehörte da auch Bildung und Wissenschaft irgendwie dazu? Oder warst du da völlig raus aus dem Bereich?
Aus dem Wissenschaftsbereich war ich im Prinzip raus. Ich habe mich natürlich nach wie vor dafür stark interessiert, weil auch Hannover mit der Medizinischen Hochschule, mit der Leibniz-Universität und der Tierärztlichen Hochschule wirklich gute Einrichtungen hat und auch noch weitere Hochschulen. Aber die Zuständigkeit liegt beim Land Niedersachsen und nicht beim Regionspräsidenten. Beim Bildungsbereich ist es ein bisschen anders. Ich bin zuständig gewesen oder jetzt noch einige Tage zuständig für die berufsbildenden Schulen und für die Förderschulen. Da haben wir einen riesigen Investitionsbedarf gehabt und haben den auch immer noch. Deswegen haben wir eine Art Schuhbau GmbH gegründet. Diese Idee habe ich sozusagen aus Berlin auch mitgenommen und dort ins Leben gerufen. Ansonsten gibt es aber viele andere Themen, die uns sehr stark beschäftigt haben in den vergangenen Jahren. Das ist der Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr, die Umsetzung vom Deutschlandticket. Wir haben ein einmaliges On-Demand-Angebot für den ländlichen Raum initiiert, ein On-Demand-Angebot mit 150 Bussen, die im äußeren Teil der Region Hannover fahren, ins Tarifsystem eingebunden sind. Man kann per App diese Busse anfordern und dann fahren sie einen zur nächsten S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station. Das ist der moderne öffentliche Nahverkehr und dieses On-Demand-Angebot ist das größte in Europa. Und darüber hinaus habe ich eine umfassende Medizinstrategie auf den Weg gebracht. Die war nicht einfach, das will ich ganz klar sagen. Da hat es auch ziemlich heftigen Ärger gegeben, weil es auch mit Umwandlung von Krankenhäusern in ein Gesundheitszentrum zu tun hat, auch mit einer Schließung von einem Krankenhaus. Und von daher waren keine leichten Zeiten, weil es natürlich auch viele Krisen gab, angefangen mit der Corona-Pandemie, Energiemangellage, Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine und aus anderen Ländern. Also es gab viel zu tun. Aber war eine spannende Zeit.
Und sag mal, ist man da in einem ständigen Konflikt mit dem Oberbürgermeister oder wie ist das zwischen Regionspräsident der Region Hannover und Oberbürgermeister der Stadt Hannover? Könnte man sich vorstellen, dass es da manchmal so Rangeleien gibt? Es ist sehr grüner in
Ja, wir
Hannover,
haben super
also.
zusammengearbeitet. Ja, wir hatten auch ein, zwei Konflikte, aber im Grundsatz 4,5 Jahre eine sehr, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Das hat er ja sogar öffentlich auch nach meiner Nominierung hier in Berlin kundgetan, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit haben. Und es gibt eine klare Aufgabentrennung für den öffentlichen Nahverkehr. Auch in der Landeshauptstadt ist der Regionspräsident zuständig, für die Gesundheitsversorgung auch. Für andere Dinge ist eben der Oberbürgermeister zuständig. Ich würde mal sagen, war eine sehr, sehr gute rot-grüne Koalition zwischen dem Oberbürgermeister und mir.
Du hast schon erwähnt, die 7 Jahre, die du in Berlin warst, und dass das ein bisschen so eine Gründerzeit war, könnte man fast sagen. Große Projekte wie die Berlin University Alliance sind damals an den Start gegangen. Stichwort Exzellenzinitiative oder Strategie. Dann wurde die BUA Exzellenzverbund. Es gab das Berlin Institute of Health, was damals mit der Charité zusammengelegt worden ist. Die Liste ließe sich verlängern. Worauf bist du im Rückblick besonders stolz, vielleicht innerhalb dieser 7 Jahre?
Tatsächlich auf ein Thema, was du jetzt gerade nicht genannt hattest, also die beiden Themen, die du genannt hast, auf die bin ich auch ja, stolz, will ich jetzt gar nicht sagen, sondern freue ich mich drüber, weil es der Wissenschaftslandschaft in Berlin, glaube ich, sehr geholfen hat. Aber ein Projekt, das liegt mir im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen und das ist die Gründung vom Deutschen Herzzentrum an der Charité. Das war ein langer Kampf, der ging über viele, viele Jahre, ich würde sogar sagen, fast ein Jahrzehnt. Also es hatte auch schon vor dem Beginn meiner Amtszeit 2014 begonnen und es war sehr, sehr schwierig. Und jetzt gibt es aber das Deutsche Herzzentrum an der Charité. Die kriegen jetzt den modernsten Bau Europas am Campus in Virchow. Und das ist etwas, was wirklich ganz vielen Menschen in Berlin, aber auch deutlich darüber hinaus helfen wird. Wir wissen, dass Herzerkrankungen eines der größten Todesursachen oder die größte Todesursache in Deutschland ist. Und von daher, da geht Berlin voran und deswegen ist mir diese Gründung des Deutschen Herzzentrums wirklich ganz besonders wichtig. Und wenn ich noch einen Punkt nennen darf, eine Personalie, auf die bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, weil es war nicht ganz einfach. Und das ist der neue, also jetzt nicht mehr neu, aber damals neue Charité-Chef, den wir aus Göttingen damals hier nach Berlin geholt haben. Das waren lange Verhandlungen, weil es nicht ganz einfach war. Obwohl wir uns von Anfang an einig waren, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Und Hajo Krömer, der jetzige Charité-Chef, tut Berlin gut und tut vor allem natürlich der Charité gut. Also diese Personalie bin ich tatsächlich stolz.
Du hast damals ja auch das Thema, oder ihr habt Michael Müller und du das Thema Wissenschaft ziemlich stark mit Gesundheit verbunden. Das ist etwas, was eine Strategie war, die ihr gefahren habt. Welche Rolle wird Wissenschaft für dich jetzt spielen, wenn du als Regierender Bürgermeister kandidierst und wenn du Regierender Bürgermeister werden solltest? Welche Rolle spielt Wissenschaft dann in der Stadtpolitik?
Ja, Wissenschaft wird eine ganz entscheidende Rolle spielen in Berlin. Ich komme jetzt gerade auch von einem Betrieb, IAV und hatte mit dem Betriebsrat dort Gespräche. Ist eine Ausgründung aus der Technischen Universität 1983. Und die haben jetzt Schwierigkeiten, weil dort Stellen abgebaut werden müssen oder sollen und dagegen gekämpft wird. Ich nenne dieses Beispiel deswegen, weil das eigentlich ein wunderbares Beispiel ist, wie es in Berlin funktionieren sollte. Wir brauchen eine sehr gute und enge Verzahnung zwischen unseren Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und der Wirtschaft. Ich weiß, dass das durchaus bei dem einen oder anderen immer auf Skepsis trifft, aber ich glaube, dass man das gut hinbekommen kann bei aller Freiheit von Forschung und Lehre, dass man diese Kooperation ausbaut. Wir machen das zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich zwischen der Charité und Bayer. Und am Ende werden die Menschen in dieser Stadt und darüber hinaus profitieren. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Forschungsergebnisse. Und von daher wird für mich die Wissenschaft eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Natürlich auch die Ausbildungsfragen. Wir wollen gut ausgebildete Lehrkräfte haben. Wir wollen gut ausgebildete Pflegekräfte, Erzieherinnen, Erzieher, Hebammen haben. All das ist für die Zukunft Berlins absolut zentral. Deswegen, Wissenschaft wird ganz oben sein. Aber ich werde mich jetzt noch nicht darauf festlegen, in welchem Ressortzuschnitt. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Ich glaube nicht daran, dass man Dinge wieder aufleben kann, die einmal, wie ich finde, super gut funktioniert haben zwischen 2016 bis 2021 mit der Integration von Wissenschaft und Forschung in der Senatskanzlei. Aber das wird man alles nach der Wahl sehen.
Also man merkt schon, es ist weiter ein Herzensthema für dich.
Absolut.
Tut es dir dann manchmal weh, wenn du jetzt auf den Zustand der Wissenschaft in Berlin schaust?
Weil das Ergebnis zum Beispiel der Exzellenzstrategie hat mir schon wehgetan, weil wir damals der erfolgreichste Standort waren. Wir hatten mehr Exzellenzcluster als ganz Bayern. Das hat im Übrigen den damaligen oder jetzt immer noch Ministerpräsidenten Bayern sehr geärgert. Jetzt ist aber Bayern wieder an Berlin vorbeigezogen. Das müssen wir wieder ändern.
Und erfreulicherweise hat die Berlin University Alliance ihre Evaluation erfolgreich bestanden und bleibt damit Exzellenzverbund. Dafür ganz herzlichen Glückwunsch, dass genau der Mut und der Geist der Zusammenarbeit in Berlin auch insgesamt wieder mehr braucht.
Und ansonsten tun natürlich Kürzungen weh. Das ist völlig klar. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an die handelnden Personen. Es gibt eine finanzpolitische oder finanzpolitisch schwierige Situation in Berlin. Deswegen will ich das gar nicht als Vorwurf meinen. Aber natürlich ist es für die Universitäten, für die Hochschulen eine enorme Herausforderung, weil sie natürlich auch Planungssicherheit brauchen über einen Hochschulvertrag. Und von daher, ja, ich würde mir natürlich was anderes wünschen und wir müssen gucken, wie wir das in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen.
Ein Vorwurf wundert mich schon. Hätte es unter einem, ja, was sage ich jetzt, regierenden Bürgermeister Krach oder einem Wissenschaftssenator Krach einen Bruch der Hochschulverträge gegeben?
Ich war jetzt bei den Gesprächen nicht dabei. Ich war auch bei den Haushaltsberatungen nicht dabei, die im Senat geführt wurden. Deswegen ist das jetzt ungerecht, von außen da Ratschläge zu geben oder im Nachhinein zu sagen, das eine oder das andere hätte man nicht machen sollen. Wie gesagt, Wissenschaft hat gelitten, die Kultur hat auch gelitten. Und das sind zwei Bereiche, die zu den absoluten Stärken Berlins gehören und auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Auch die zwei Bereiche, die internationalen Ruf haben. Und mein Ziel für die nächste Legislaturperiode ist, dass wir diese Bereiche wieder stärken, weil wir, glaube ich, auch gerade im Wissenschaftsbereich jetzt auch durch die Situation in anderen Ländern riesige Chancen haben, noch weiter aufzuholen. Wir sehen gerade, wie die Freiheit von Forschung und Lehre in den USA komplett eingeschränkt wird, wie Universitätskliniken beschränkt werden. Und da müssen wir dann der Ort sein, der Anlaufstelle ist, auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die weiter frei forschen wollen. Das würde ich mir zumindest für Berlin wünschen.
Stichwort Vertrauen. Wie wichtig ist Vertrauen zwischen Politik und Hochschulen? Die Hochschulen sagen, dieses Vertrauen in Berlin sei sehr stark erschüttert worden.
Vertrauen ist absolut zentral in der Politik, ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Also Politikerinnen und Politiker, die kein Vertrauen haben, ob das jetzt bei den Hochschulen ist oder in der Bevölkerung, die haben es schwer. Und deswegen werde ich alles dafür tun, dass das Vertrauen, wenn es tatsächlich, das kann ich nicht beurteilen, wenn das tatsächlich jetzt gerade leichte Kratzer bekommen hat, dass wir das Vertrauen wieder zurückgewinnen.
Ich glaube, leichte Kratzer würden einige als euphemistisch bezeichnen. Du hast vorhin erwähnt, dass du in Hannover für die Schulen eine Baugesellschaft gegründet hast. In Berlin ist auch gerade das Thema um eine Hochschulbaugesellschaft. Und ich erinnere mich auch noch daran, als du Staatssekretär warst, da gab es so eine Sanierungsliste für die Hochschulen. Da habt ihr so eine Bestandsaufnahme gemacht, was alles saniert werden sollte. Und da weiß ich noch, dass du mich mal anriefst und sagtest, Mensch, da müsste man was drüber schreiben. Das wäre so toll, was da alles auf dem Weg wäre an Sanierung. Große Ernüchterung seitdem. Bist du dann nicht doch froh, dass du weggegangen bist, dass du nicht am Ende dafür dastehen musstest, um zu sagen, warum nicht so viel saniert worden ist?
Naja, also es ist ja auch ein bisschen was sanierbar. Also wir bauen jetzt im Übrigen gerade das größte und modernste Herzzentrum an der Charité für rund 500 oder 600 Millionen Euro. Es sind ein paar andere Projekte auch umgesetzt worden. Das war damals der Investitionspakt, den wir vereinbart haben mit den Hochschulen. So, und ich will jetzt gar nicht im Detail beurteilen, was davon dann in den letzten Jahren umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt wurde. Ich sehe den Investitionsbedarf, den stellt ja auch niemand in Frage, auch der jetzige Senat nicht. Und da müssen wir jetzt darüber sprechen, wie der beste Weg ist, tatsächlich diesen Sanierungs- und beziehungsweise Investitionsbedarf zu decken. Und ein Vorschlag liegt jetzt auf dem Tisch, das ist die Hochschulbaugesellschaft. Ich vernehme Kritik von einzelnen Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten. Und das ist aber auch ein normaler
Ich hatte den
Weg.
Eindruck, die hätten ein abgestimmtes Schreiben geschickt. Das waren nicht einzelne Hochschulpräsidentinnen und Präsidenten, die haben sich zusammen an den Senat gewandt.
Genau, und das ist aber ja eigentlich ein normaler Vorgang, dass man dann auch nochmal drüber verhandelt und drüber redet und am Ende muss man zusammenkommen. Und ich habe da eigentlich aber ganz große Hoffnung, dass man auch zusammenkommen kann. Und jetzt, mir sind schon die Details klar, ne? Es geht natürlich auch um Personal, es gibt funktionierende Bauabteilungen bei einzelnen Universitäten, Hochschulen und so weiter. Und die wollen natürlich auch ihre eigene Flexibilität nicht in Frage stellen, beziehungsweise in irgendeiner Form abgeben. So, und das muss man jetzt miteinander besprechen, aber da bin ich mir ganz sicher, am Ende wird es eine gute Einigung geben. Und das Ziel haben wir alle, wir wollen die Hochschulen modernisieren.
Thema Bildung. Ihr habt drei Kinder, zwei Kinder im Schulalter, ein Kind im Kita-Alter. Berlin jetzt ist ja nicht unbedingt bekannt für seine Schulen, sage ich mal, oder schon bekannt für seine Schulen, aber ist fast immer Schlusslicht, mit Schlusslicht im Ländervergleich, wenn es um die Bildungsqualität geht. Du hast vorhin aber Frau Günther Wünsch erwähnt, CDU-Politikerin. Bildungssenatorin, hast du das Gefühl, die wagt den Aufbruch, die geht in die richtige Richtung?
Von Aufbruch will ich jetzt noch nicht sprechen, aber gerade auch in Bildungsministerien ist ja schon manchmal etwas gewonnen, wenn man Ruhe reingebracht hat in dieses Schulsystem. Ich habe schon den Eindruck, dass viele gerade auch die Aufnahmeverfahren an Gymnasien kritisieren. Ich spüre das auch bei vielen Eltern, mit denen ich spreche, dass da enorme Unsicherheit ist und Kritik ist. Aber im Grundsatz glaube ich, dass wir es hier geschafft haben, im Übrigen durch eine Schulstrukturreform von Sozialdemokraten ein bisschen mehr Ruhe ins gesamte Bildungssystem bekommen zu haben. Und das ist erstmal gut, aber wir haben riesige Herausforderungen. Natürlich haben wir nach wie vor ein Sanierungsdefizit. Also wir müssen deutlich noch weiter die Schulen sanieren. Da ist aber auch schon einiges passiert in den letzten Jahren, auch durch die Schulbau GmbH, die SPD-Senatorinnen und Senatoren gegründet haben. Und wir müssen was bei der Lehrkräftebildung machen. Wir haben nach wie vor zu wenig voll ausgebildete Lehrkräfte. Und das ist ein Problem, was aber auch andere Bundesländer haben. Aber insgesamt, glaube ich, sind wir auf einem vernünftigen Weg.
Was ist für dich das größte Problem in der Bildung in Berlin im Augenblick?
Es ist tatsächlich schon, glaube ich, die Frage, wie viele ausgebildete Lehrkräfte wir haben und auch die Frage des Zustands einzelner Schulen. Wie gesagt, es gibt welche, die sind komplett neu gebaut bzw. frisch saniert worden. So, das sind zwei Hauptsorgen. Und dann habe ich aber gerade den Eindruck, dass wirklich viele Eltern und dann natürlich auch die Kinder hadern mit den Aufnahmekriterien, die es gibt. da gibt es einfach eine unglaubliche Unsicherheit, dass man auf manchen Gymnasien erst angenommen wird oder nur angenommen wird, wenn man 1-0-Schnitt hat. Das haben die wenigsten, also ich zumindest hatte es nie in meinem Leben in der Schulzeit. Und von daher, glaube ich, führt das zu Unsicherheit und das ist ein Problem. Weil gerade im Bildungsbereich braucht man Sicherheit für die Eltern und vor allem auch für die Kinder. Und das müssen wir auch wiedergewinnen. Und dann gibt es noch ein Thema, was auch für mich ein Herzensthema ist. Und das ist die Frage, wie schaffen wir es den Kindern noch frühzeitiger beizubringen, dass wir hier in einem demokratischen Staat leben, dass es ein Privileg ist, in einer Demokratie zu leben. Wie geht man damit um, mit den Freiheiten, die man hat? Aber man hat eben auch Pflichten. Ich habe den Eindruck, dass wir da zu spät mit beginnen im Bildungssystem. Wir fangen so mit Politikunterricht meistens in Klasse 6, 7, 8 an. Ich glaube, dass wir gerade so Fragen der Demokratie deutlich früher aufnehmen sollten ins Curriculum, schon in den Grundschulen. Damit meine ich nicht Fachwissen, wie wird die Bundesversammlung zusammengesetzt, sondern einfach, wie geht man miteinander um in einer Demokratie? Es gibt Gleichstellung, es gibt Meinungsfreiheit. Ich glaube, das ist zu spät, wenn man da erst in Klasse 6, 7, 8 mit beginnt, weil auch viele Kinder schon sehr viel früher mit TikTok loslegen und dann sich möglicherweise schon eine falsche Meinung über die Demokratie gebildet haben. Ich bin im Übrigen klar für ein Handyverbot an Grundschulen.
Also, du weißt schon, welche Frage ich als nächstes stellen wollte. Ja, wunderbar. Ich brauche die Frage gar nicht zu stellen. Bist du für ein Handyverbot in der Grundschule?
Ich bin absolut für ein Handyverbot. Ein Handy hat in den Grundschulen nichts zu suchen. Die Kinder können gerne mit dem Handy zur Schule gehen, damit die Eltern sie auch erreichen. Sie können auch nach der Schule das Handy wieder anmachen, wenn sie auf dem Rückweg sind. Aber im Klassenzimmer hat es nichts zu suchen und ehrlich gesagt auch nicht auf dem Pausenhof. Da sollen die Kinder miteinander spielen und nicht mit dem Handy rumzocken. Und da brauchen wir eine klare Regelung, das steht bei uns im Wahlprogramm. Da will ich auch nicht, dass jede Schule selber entscheidet, sondern klare Vorgabe vom Land. Das ist im Übrigen etwas, wo ich Frau Günther Wünsch klar kritisiere, denn sie sagt, das soll nicht landeseinheitlich geregelt werden, sondern jede Schule soll es selbst entscheiden.
Stichwort Social Media. Anderes großes Thema, wie gehen wir damit um, dass Jugendliche immer früher, du hast TikTok erwähnt, Instagram, man könnte was auch immer erwähnen, Snapchat, immer früher sind die Kinder, Jugendliche sind es ja noch gar nicht, mit Social Media konfrontiert, werden davon auch überwältigt. Die Eltern sind überwältigt, sind überfordert. Australien hat Social Media Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Da stellen sich viele Fragen der Praktikabilität, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, das müsste man dann sehen. Aber grundsätzlich, was hältst du von einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche?
Ich bin dafür, wäre auch offen, ob man das jetzt ab 14, ab 16 macht. Aber natürlich muss man die Frage beantworten, wie wird es überprüft? Da, finde ich, kann man die Anbieter auch nicht aus der Pflicht nehmen. Aber natürlich kann man sich das angucken, was jetzt in Australien passiert, was in Frankreich gemacht wird, was in Spanien gemacht wird. Andere Länder sind da schon einen Schritt weiter. Ich würde mir wünschen, dass das auch da bundeseinheitlich geregelt wird und freue mich, dass zumindest in der Bundesregierung jetzt die Diskussion darüber begonnen hat. Würde mich aber auch freuen, wenn es da schnell zum Ergebnis kommt.
Weißt du eigentlich, dass Kai Wegner und du eine Gemeinsamkeit habt? Bestimmt, ein gemeinsames Hobby.
Wir spielen beide Tennis.
Ihr spielt beide Tennis. Und hast du schon mal überlegt, mit ihm auch mal Tennis spielen zu gehen?
Würde ich sofort machen und ich glaube, ich würde ihn schlagen. Genauso wie bei der Wahl am 20. September.
Ja, jetzt müsste man ja fast das mal organisieren, Steffen, an der Stelle.
Ich glaube, er will nicht. Ich glaube, er. Ich,
hast du ihn mal gefragt?
Ich habe ihn nicht gefragt, nein.
Das wäre mal eine andere Art von.
Aber wir können das jederzeit machen. Ich stehe jederzeit.
Also, du forderst Kai Wegner zum Tennisspiel raus.
Gerne machen, aber nicht, wenn Stromausfall ist.
Vielleicht gegen Ende unseres Gesprächs, wir haben jetzt viel über Wissenschaft gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen. Was werden die Hauptthemen in deinem Wahlkampf sein?
Es wird schon natürlich der bezahlbare Wohnraum werden. Das ist einfach das Thema, was hier ganz viele Menschen bewegt. Es werden aber auch Fragen der Familien- und Bildungspolitik sein, die wirtschaftliche Entwicklung in dieser Stadt. Also wie schaffen wir es, dass wir ausreichend Arbeitsplätze haben, dass wir gut bezahlte Arbeitsplätze haben, sodass sich die Menschen tatsächlich das Leben, was nicht mehr so ganz günstig ist in Berlin, auch leisten können. Und ich glaube, wir müssen auch über den funktionierenden Staat, es sind bestimmte Dinge dysfunktional in dieser Stadt, darüber müssen wir auch sprechen. Und das werden aus meiner Sicht die Hauptthemen für den Wahlkampf sein.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst als erstes ganz klar Wissenschaft.
Nicht im Wahlkampf, aber für die Zeit danach ist es ein sehr zentrales Thema für die Zukunftsfähigkeit. Aber im Wahlkampf wird es vermutlich nicht die Hauptauseinandersetzung geben. Da stehen dann tatsächlich die anderen Themen eher im Fokus. Ich will vielleicht noch ein Thema ergänzen, weil mir das auch wichtig ist, weil ich finde, das ist ein unsozialdemokratisches Thema und das ist die Frage der Sicherheit auf den Straßen. Ob für Frauen, die nachts unterwegs sind, oder auch für queere Personen, für Muslime, für Jüdinnen und Juden. Wir müssen hier für Sicherheit auf den Straßen sorgen. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für das Thema Sauberkeit. Ich habe das Gefühl, ganz viele sind genervt davon, dass hier Spielplätze dreckig sind, die Straßen dreckig sind. Jeder schmeißt die Sachen auf die Straße und hofft, dass Unwetter wegmacht. Und das muss auch ein Ende haben.
Klingt nach einem sehr bürgerlichen Wahlprogramm, Steffen.
Ich bin auch pragmatisch. Ich sehe die Probleme, die es hier gibt in dieser Stadt und die die Menschen aufregen. Und von daher, das ist eine ursozialdemokratische Antwort auf diese ganzen Herausforderungen. Und deswegen habe ich auch den Eindruck, dass wir eine sehr gute Chance haben zu gewinnen. Platz 1 ist das Ziel.
Platz 1 ist das Ziel. Das Ziel ist Berlin. Du bist mit deiner Familie schon wieder umgezogen von Hannover nach Berlin. Insofern ist meine Abschlussfrage eigentlich mehr hypothetisch, weil die Entscheidung ja schon gefallen ist. Also wenn du wählen könntest, in welchem Schulsystem würdest du deine Kinder lieber sehen? Im Berliner Schulsystem oder im niedersächsischen Schulsystem, wissend, dass du sie gerade umge oder dass ihr sie gerade umgeschult habt vom niedersächsischen ins Berliner?
Also ich will jetzt hier gar nicht das ein oder andere Schulsystem schlecht reden. Ich kann nur sagen, ich kenne jetzt beide und wir haben deutlich bessere Erfahrungen mit dem Berliner Schulsystem gemacht. Deutlich bessere.
Musst du schon wenigstens noch ein, zwei Sätze sagen, was du damit meinst?
Vielleicht haben wir einfach auch nur Glück gehabt mit der Schule, der Einzugsschule hier in dem Gebiet und mit der weiterführenden Schule. Und ich glaube, dass sich viele Länder, was das Ganztagsangebot angeht, von Berlin ein bisschen was abgucken können. Das ist wirklich sehr, sehr gut in vielen Teilen. Zumindest das ist meine Erfahrung. Und von daher freuen sich die Kinder darüber. Und wenn die Kinder glücklich sind in der Schule, dann hat man auch als Mama oder Papa was gewonnen.
Das war Steffen Krach, Spitzenkandidat der SPD bei der Abgeordnetenhauswahl im September, wo er regierender Bürgermeister werden möchte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und ich sage Dank an alle, die zugehört haben bei dieser Folge von Viada wundert sich. Sagen Sie gern, was Sie denken in der Kommentarleiste. Üben Sie Kritik, loben Sie, machen Sie Vorschläge für weitere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal bei Viada wundert sich.